Ich muss nicht meinen Lebensunterhalt mit meinem Permakulturgarten verdienen, um Permakultur zu betreiben. Wenn das meine Berufung ist, kann ich trotzdem meinen 9-to-5-Job ausüben und meine Berufung im Garten finden.
Du gibst den Dingen einen Sinn, und wenn du, wie du gerade gesagt hast, einen stupiden Job hast, aber darin den Sinn siehst, dass du durch diesen Job deine Familie ernähren kannst, dann ist das verdammt nochmal sehr sinnvoll. Teilweise kann Scheitern was sehr Belebendes sein, weil es einen wach macht.
Ich merke, dass das eine psychische Komponente hat. Und zwar finde ich, dass Scheitern in unserer Gesellschaft sehr oft mit Scham behaftet ist.
Wenn du vorwärts kommen willst, musst du zwangsläufig scheitern. Wenn du wissen willst, ob die Herdplatte heiß ist, musst du mal drauf gelangt haben, damit du weißt, wie es sich anfühlt. Hinter der Landung gelandet, und da war der Einschlag so stark, dass das Vorderrad kollabiert ist, also alle Speichen aus dem Vorderrad herausgebrochen sind. Dann hat mich das Bike quasi über den Lenker abgeworfen und gegen den Baum geschleudert, und dabei habe ich mir den Oberschenkel gebrochen und trotz Fullface-Helm auch mehrere Knochen im Gesicht.
Jetzt hast du schon gesagt, dass bei Herzensprojekten zu scheitern besonders schmerzhaft ist. Ihr macht eure Leidenschaft zum Beruf. Woher nehmt ihr den Mut, das Risiko zu scheitern in Kauf zu nehmen?
Wer nichts falsch macht, der macht halt auch einfach nichts. In dieser 4. Folge von Was Echtes sprechen wir über das Scheitern im Garten, im Profisport und in der Selbstständigkeit. Wir sprechen auch darüber, wie eine gute Planung das Leben einfacher macht, was wir dieses Jahr für die nächste Saison gelernt haben und welche Rolle die Wildnis in einem Permakulturgarten spielt. Mit dieser Folge wollen wir Mut machen. Mut zu scheitern, Mut um Hilfe zu bitten und Mut, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Auch wenn man wie wir über Wochen den Schnecken dabei zuschauen musste, wie sie die komplette Ernte zerlegen. Auch wenn wir auf die kleinen Tierchen ziemlich wütend sind, die Wut tut gut. Sie setzt Energie frei, und diese macht Mut, einen neuen Versuch zu wagen. Immer im Vertrauen, dass alles, was von Herzen kommt, seinen Weg finden wird.
Ich habe mir gedacht, es ist jetzt...
Nimmst du schon auf, oder was?
Mitte, Ende Juli.
Ist es jetzt schon der Podcast?
Es ist schon der Podcast.
Das musst du doch vorher sagen.
Dann mach doch du das Intro.
Kann mal jemand den Wein holen?
Gut, genug Vorgeplänkel. Andi Haller hat uns erzählt, dass eine seiner Lieblingsbeschäftigungen die Reflexion ist. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich ein Grund dafür ist, warum er auf 1100 Meter so eine gute Ernte erzielt. Lari, wie geht's dir aktuell mit deinem Garten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja sehr motiviert in die Gartensaison gestartet. Ich glaube schon Anfang März, weil das Wetter auf einmal schon so gut war. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, muss ich schon zugeben, dass die Motivation abgenommen hat in den letzten Wochen auf jeden Fall. Es waren schon einige Rückschläge, die ich mir leichter vorgestellt hatte, als es dann im Endeffekt war.
Zum Beispiel die Freude an der Freizeit.
Auch das, der Sommer, die Freizeit kam wieder dazwischen, und ich habe nicht mehr so viel Zeit im Garten verbracht wie anfangs. Aber auch der Mangel an Ergebnissen hat so ein bisschen mir einen Dämpfer verpasst, weiterhin Zeit zu investieren, wenn ich nicht die Aussicht habe, dass es sich auch in Ergebnissen niederschlägt tatsächlich.
Was hätte denn jetzt im Frühjahr oder im Frühsommer schon an Ergebnissen wachsen können?
Also es hätte gerne überhaupt irgendwas von dem, was ich gesät und gepflanzt habe, wachsen können. Das wäre schon mal ein Ergebnis gewesen, was auf jeden Fall für Motivation sorgt. Also es wächst viel im Garten, wenn ich den jetzt mal so beschreiben darf. Der Garten ist grün, es ist ein richtiger Dschungel, es wächst richtig viel. Es wächst nur wenig von dem, was ich eigentlich angesät hatte.
Weil es nicht, angeschlagen hat? Sagt man das so? Angeschlagen? Ausgeschlagen? Ausgetrieben. Junge, also langsam komme ich rein ins Thema.
Ich glaube, man kann sagen, dass durch einfach die Witterungsbedingungen, und es ist auch schön zu hören, dass es auch anderen Leuten so geht, weil ich sonst tatsächlich mich und meine gärtnerischen Fähigkeiten in der Selbstreflexion vielleicht in Frage gestellt hätte, dass einfach die Witterungsbedingungen das bedingt haben, dass oft das Unkraut einfach viel schneller wachsen konnte als die angesäten Pflanzen.
Gibt es denn was du nächstes Jahr anders machen würdest?
Einiges. Was ich auf jeden Fall anders machen würde nächstes Jahr, ist zumindest einmal kurz Tabula Rasa machen, alles an Beikräutern, Gräsern raus, reißen und früher, viel, viel früher den Schneckenzaun aufstellen und absammeln, sodass man quasi ein Areal hat, in dem vielleicht gar keine Schnecken mehr drin wohnen und man dann eine Chance hat, der Plage Herr zu werden.
Kannst du beschreiben, wie sich das für dich anfühlt? Wir wohnen ja zusammen und ich habe auch gesehen, mit wie viel Leidenschaft, wie viel Zeit du da reingesteckt hast. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du jetzt in den Garten schaust und merkst, einiges hat doch nicht so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, das ist schon erstmal auf jeden Fall ein Dämpfer so. Ich glaube, hätte ich das früher bemerkt, wäre vielleicht auch die Motivation, das noch zu ändern da. Aber wie es Maxi schon gesagt hat, das ist so ein bisschen die Freizeit dazwischen gekommen. Ich war jetzt mehrfach mal für ein paar Tage oder auch Wochen nicht da, wo der Garten sich dann einfach den Raum wieder zurückgeholt hat, also alles, was da frei wächst. Und jetzt ist halt so ein Punkt im Garten, das hatten wir vorhin schon mal im Privatgespräch kurz, wo man vielleicht entscheiden muss, ob jede Zeit, die man jetzt noch reinsteckt, überhaupt dieses Jahr noch zu Erträgen führt oder ob man einfach sagt, okay, das war jetzt einfach nichts, da war ich ein bisschen naiv vielleicht auch und das lasse ich jetzt für dieses Jahr aber sein, weil dann habe ich die Motivation nämlich noch für nächstes Jahr, anstatt jetzt noch Zeit in ein quasi totes Projekt zu investieren.
Aber heißt Permakultur nicht auch, die Sachen anzubauen, die also dort, wo angebaut wird, von selbst auch wachsen würden? Also die dort heimisch sind, deswegen robust und deswegen auch unter widrigen Bedingungen zu Erträgen führen?
Dann hätten wir Wildnis.
Ja, aber ist zum Beispiel nicht, wie heißt der gute Mann aus Österreich, der Permakultur-Guru?
Sepp Holzer.
Sepp Holzer ist nicht, was der macht, ziemlich Wildnis?
Es wird oft so dargestellt, weil er einfach extrem viel Platz hat und er hat viele Wildniszonen und es gibt so einen Film von ihm, wo er zeigt, er hat einfach einen riesen Kübel mit Saatgut und dann sagt, naja, das soll halt wachsen, was dort zurechtkommt. Aber das ist natürlich so ein bisschen Pokern auch. Kann klappen, kann aber auch schief gehen. Vielleicht wächst da nur die Brennnessel und ob man dann wirklich jeden Tag Brennnessel essen möchte, ist die andere Frage. Und auch ein Sepp Holzer hat einen sehr ordentlich, akkurat gepflegten Bauerngarten. Das wird nicht so häufig gezeigt, aber wenn man bei ihm am Hof ist, dann sieht man das auch. Da ist auch sehr viel Struktur und Planung dahinter. Du kannst dich natürlich das ganze Jahr von Löwenzahn, Spitzwegerich, Brennnessel, Haselnüssen, Schlehen, Kirschpflaumen und noch ganz, ganz vielen anderen Wildkräutern und Gemüsen ernähren. Nur,
was ja nicht verkehrt, das ist ja grundsätzlich mal so ziemlich das Nährstoffreichste, was es gibt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur tendiert der Mensch dazu und offensichtlich wir auch, dass wir trotzdem Salat aus dem Garten, Karotten, Kürbis, Tomaten, Himbeeren essen wollen, weil die so hingezüchtet sind, dass sie natürlich besonders gut schmecken und wir jetzt über 30 Jahre sozusagen darauf konditioniert wurden. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt von heute auf morgen nur von Wildobst und Gemüse und Kräutern ernähren würden, wird unser Körper das wahrscheinlich gar nicht packen. Und also erstens muss man sich verdammt gut auskennen, um auch Kräuter oder einfach eine Vielzahl kennenzulernen, dass es auch nicht einseitig wird. Ich glaube, man möchte jetzt auch nicht jeden Tag Löwenzahn mit Spitzwegerich essen. Unser Körper ist auch daran gewöhnt, einfach Kalorien im großen Maß zu bekommen und klar kann man bestimmt auch Gräser essen. Das Getreide ist ja ein Gras oder ist aus einem Gras gezüchtet worden. Genau, das Ziel von unserem Garten ist tatsächlich auch vom Menschen gezüchtetes Obst und Gemüse zu ernten.
Und das steht auch nicht im Widerspruch mit dem Permakulturgedanken?
Meiner Meinung nach nein, erstmal nicht. Aber was man natürlich tun kann, um möglichst nah dran zu bleiben, ist vielleicht auf alte Sorten zurückzugreifen. Also auf sich auf Sorten zu beschränken oder zu fokussieren, die einfach nicht für die konventionelle Landwirtschaft mit nur ein Jahr und dann wegschmeißen gezüchtet sind, sondern die robuster sind, die vielleicht einfach auch ein bisschen eine härtere Blattstruktur haben. Also man merkt das ja, wenn man Wildkräuter isst, deren Struktur ist einfach viel härter als die von so einem gekauften Salat. Und wenn man sich auf solche Sorten fokussiert, dann haben die auch eine größere Chance zu überleben im Garten.
Was in der Permakultur gemacht wird, ist, dass man versucht, auf möglichst kleinem Raum einen sehr, sehr hohen Ertrag zu erzielen, dadurch, dass es gut geplant ist.
Versucht man das nicht in jeder Form der Landwirtschaft, vor allem der kommerziellen Landwirtschaft, mit größtmöglicher Effizienz, größtmöglichen Ertrag zu
erwirtschaften? Der Unterschied bei der Permakultur ist, dass man das Ziel hat, viel Ertrag auf kleiner Fläche, um im Gegenzug sehr viel Fläche über zu haben, in der dann Wildnis entstehen kann.
Damit sich der Boden dort erholt? Oder wie kann man das verstehen als Permakultur-Laie?
In der Permakulturplanung hat man verschiedene Zonen. Die Zone 0 ist so das Haus, der Wohnraum. Zone 1 ist direkt am Haus, oft intensiv genutzte Flächen, also Kräuter, wo ich wirklich jeden Tag was von nehmen möchte oder Gemüse, wo ich jeden Tag schauen will. Und dann in der weiteren Zone vielleicht so ein Kürbis oder sowas, der weniger Aufmerksamkeit braucht. Und dann je weiter die Zone nach außen kommt, desto weniger häufig muss ich als Mensch dort tätig sein. Und dann die Zone 5 ist so die Wildniszone, die außenrum ist, da geht der Mensch am besten überhaupt nicht mehr rein. Die Zone 4 ist so ein bisschen dann auch so eine Übergangszone, vielleicht eine Streuobstwiese zum Beispiel, wo dann so eine Mischung aus Wildnis und trotzdem Nutzen für den Menschen wie durch Obstbäume oder ein Agroforstsystem, wo dann unten Getreide zum Beispiel wächst.
Aber soweit ich das mitbekommen habe, gibt es in der Permakultur ja nichts ohne Sinn. Also wird ja auch die Wildnis irgendeinen Sinn und einen Nutzen haben, oder nicht?
Die hat einen ganz großen Sinn, und zwar reguliert die das ganze System. Also da, wo die Wildnis stattfinden darf, gibt es viel mehr Leben, gibt es viel mehr verschiedene Pflanzen, Tiere, Nützlinge, die dann helfen, das komplette System zu stabilisieren.
Also beispielsweise Insekten, die dazu beitragen, dass alles gut bestäubt wird.
Zum Beispiel. Oder Nützlinge, die gegen verschiedene Krankheiten helfen. Ich würde gerne noch mal kurz zurück zum Thema Planung in der Permakultur kommen, weil manche Menschen denken, dass Permakultur viel mit Wildnis und Chaos zu tun hat. Aber nach meinem Verständnis ist Permakultur genau das Gegenteil. Und zwar geht es darum, sich, bevor man ein Projekt startet, einen guten Plan zu machen. Am besten einen sehr guten Plan, weil je besser ich plane, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich scheitern werde. Wir haben vorher drüber geredet. Ich weiß es von mir selber auch. Jungpflanzenanzucht kann ein sehr emotionales Thema sein. Man kümmert sich über Wochen von einem kleinen Samenkorn um ein Pflänzchen, das jeden Tag ein Stückchen wächst. Und es dann raus in die Freiheit zu entlassen und nach zwei Nächten zu merken, es ist weg, weil es von den Schnecken gefressen wurde, kann auch mal richtig schmerzhaft sein. Deswegen, je besser die Planung, desto größer die Erfolgswahrscheinlichkeit.
Ich würde da auf jeden Fall zustimmen, dass die Planung ein essentieller Punkt ist. Was ich vielleicht für mich auch nochmal reflektiert habe, ist, dass ich rangegangen bin mit dem Ansatz, also ich kenne einen Gemüsegarten hauptsächlich von meinen Großeltern, und dieser Garten war immer so unfassbar sauber, da ist keine Quecke gewachsen, da ist kein Stück Unkraut gewachsen, und ich dachte, Permakultur wäre möglichst wenig Eingriff und deswegen auch ja, weniger Arbeitsaufwand vielleicht. Ist jetzt nicht so, dass der Garten nicht trotzdem viel Aufwand war, aber ich dachte, ich könnte das alles auf einem ja, Low-Maintenance-Level betreiben, und musste einfach für mich feststellen, dass das hier zumindest an diesem Standort, umgeben von Wiesen und anderen Gräsern, nicht so funktioniert. Es mag sein, dass das für einige Gartenflächen vielleicht geht, aber für die hier war das der falsche Ansatz.
Fühlt sich's für dich an, als wäre das Projekt gescheitert?
Für den Moment vielleicht ja. Meine Hoffnung war es auf jeden Fall schon, dass ich einiges mehr an Gemüse aus dem Garten dieses Jahr essen kann, als es jetzt im Endeffekt der Fall ist. Also ich glaube, dass das teilweise meiner naiven Planung zuzuschreiben ist, aber schon auch einem großen Teil dem Wetter dieses Jahr. Wenn man sich mit anderen Gärtnern unterhält, es sagen alle, dass die Pflanzen eigentlich fast 4 Wochen hinten dran sind. Also meine Tomaten blühen jetzt gerade mal. Ich weiß nicht, ob der Herbst so ein goldener Herbst wird, dass die jemals noch reif werden. Ja, das ist schon schade. Scheitern ist es, glaube ich, nur dann, wenn man aufhört. Also solange man weitermacht, ist man noch nicht gescheitert.
Machst du denn weiter?
Ja, definitiv, gar keine Frage.
Also auch den Sommer über hast du es noch nicht
ja,
aufgegeben?
Ja, für diesen Sommer wird jetzt so ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, aber das heißt nicht, dass ich nicht nächstes Jahr wieder starten möchte.
Das Entscheidende, wenn man auf die Nase fällt, ist ja dann, seine Learnings daraus zu ziehen. Was würdest du denn jetzt aus diesem Sommer oder diesem Frühjahr mitnehmen, was du nächstes Jahr anders machen würdest?
In so einem 100 Quadratmeter Garten ist es halt schwierig, ein selbstregulierendes System zu haben. Das heißt, es sind einfach Schnecken da, die keine Fressfeinde haben, was dieses Jahr definitiv das größte Problem war. Und einfach zur richtigen Zeit mehr einzugreifen.
Wäre oder ist auch eine Überlegung von dir, vielleicht nächstes Jahr auf andere Pflanzen zu setzen, in der Hoffnung, dass die vielleicht hier heimischer, robuster sind und damit für die Schnecken nicht so eine Angriffsfläche bieten?
Also ich habe hier im Garten Schnecken gesehen, die Brennnesseln fressen. Ich habe die Schnecken auf dem Lavendel gesehen. Es war nichts sicher vor ihnen. Also ich wüsste nicht, was ich anbauen soll, um den Schnecken kein Futter zu geben.
Haben die Erfahrungen von diesem Jahr und auch der Frust und die Enttäuschung vielleicht was an deinem Traum geändert, ein Leben im Einklang mit der Natur anzustreben?
Nee, also ich habe tatsächlich nicht einmal drüber nachgedacht, mit irgendwelchen chemischen Mitteln in den Garten einzugreifen, aber mit manuellen Mitteln. Also man kann die Schnecken früher absammeln, man kann Zäune bauen etc. Ich würde auch nichts gegen ein Frühbeet mit Glasabdeckung haben, weil auch einfach die Kälte dieses Jahr ein Problem war, dass die Pflanzen einfach zu langsam gewachsen sind. Das sind alles Sachen, die ich gerne machen würde, und das ändert auch nichts an dem Wunsch, im Einklang mit der Natur zu leben, weil ich bin ja auch Natur und wenn ich im Garten walte, dann ist das meiner Meinung nach kein äußerlicher Eingriff.
Jetzt hast du vorher gesagt, ein Learning von diesem Jahr ist frühzeitig eingreifen und auch regelmäßig das Projekt oder den Garten im Blick behalten. Kollidiert es mit deinen Plänen, als Kitesurf-Lehrerin tätig zu sein und auch teilweise mehrere Tage oder mehrere Wochen nicht hier sein zu können?
Leider ja. Wir hatten ja dieses Jahr den Umstand, dass wir in zwei verschiedenen Gärten gewirtschaftet haben. Was mir auf jeden Fall bewusst geworden ist, ist, dass ein Garten in der Form, wie ich ihn mir vorstelle, ein Gemeinschaftsprojekt ist. Dass es nichts ist, was man alleine stemmt, weil man einfach mal andere Sachen zu tun hat, als jeden Abend mit dem Schneckeneimer durch den Garten zu laufen. Und wenn man das als Community betreibt, dann kann man sich die Aufgaben reinteilen und reinwechseln und wird vielleicht auch nicht so müde von diesen monotonen anfallenden Aufgaben.
Hast du ein Gefühl dafür, wie groß so eine Community sein müsste, damit so ein Garten lebendig und robust das ganze Jahr über funktioniert?
Ich glaube, das kommt auf die Größe vom Garten drauf an, aber ich würde sagen, wenn es 2 bis 3 Leute sind, dann könnten die Erträge auf jeden Fall in der Größe von unserem Garten noch entspannt ausreichen, und es hätte trotzdem jeder ein easy Leben und kann mal wegfahren übers Wochenende.
Das haben wir ja schon in unserer ersten Folge festgestellt, dass wir eine Gemeinschaft aus Individualisten sind. Ich glaube, wir haben auch alle starke Meinungen dazu, wie Dinge richtig gehen. Denkst du, dass ein Gemeinschaftsgarten mit, ich sag jetzt mal, 3 bis 5 Individualisten trotzdem funktionieren kann?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das wie auch in jeder Firma mit starken Persönlichkeiten gewisse Absprache bedarf. Und vielleicht eine Zuteilung von Zuständigkeiten, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das gut funktionieren kann.
Maxi, ich habe eine Frage an dich. Lari hat vorher schon gesagt, wir haben aktuell 2 Gartenprojekte. Wir haben den Garten hier bei uns an der WG, den hauptsächlich Lari betreut. Und dann haben wir bei dir an der WG auch noch einen Garten. Wie sieht der aktuell für dich aus?
Wild. Der sieht vor allem wild aus. Und als ich das letzte Mal durchgelaufen bin, hatte ich das Gefühl, dass er, als wenn man ihn ein bisschen vergessen hätte. Deswegen schenke ich ihm tagtäglich meine Zuneigung, indem ich die leckeren Zuckererbsen ernte. Heute habe ich eine Zwiebel aus dem Garten geholt.
Die wahrscheinlich noch nicht ganz fertig ist.
Die aber super geschmeckt hat.
Ja, der Grund, warum der wahrscheinlich so aussieht, als wäre er in Vergessenheit geraten, ist, weil ich seit Wochen nichts mehr getan habe in diesem Garten. Du als bekennender Gärtnerlaie, vor allem zum Gucken da bist.
Ja, und zum Ernten.
Und zum Ernten, richtig.
Und zum Verkochen.
Ich habe auch ein bisschen was gelernt dieses Jahr, obwohl es, ich habe neulich nachgezählt, ich glaube mein 7. oder 8. Gartenprojekt schon ist. Nicht immer nach den Prinzipien der Permakultur, aber ich habe doch schon das ein oder andere Konzept gemacht und mir Gedanken gemacht. Mein allererster Garten war ein Gemeinschaftsprojekt, essbare Stadt Waldkirch. Das ist glücklicherweise heute nach über 10 Jahren immer noch gibt und von ganz vielen tollen Menschen weitergetragen wird. Über Schrebergarten in Stuttgart, wo ich mich regelmäßig mit den Vorsitzenden des Kleingartenvereins angelegt habe, weil sie meinten, ich soll mein Unkraut rausziehen. Und ich meinte, am Löwenzahn ist aber alles essbar. Über einen Acker in einer Streuobstwiese, der auch komplett von Schnecken vernichtet wurde.
Stimmt nicht, der Roggen war hervorragend letztes Jahr.
Richtig, der Roggen war super.
Ja.
Ja, und was ich für mich vor allem dieses Mal gelernt habe, ist, dass es trotz aller Planung total hilft, wenn der Garten da ist, wo man selber auch die meiste Zeit sich aufhält. Ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn.
Ich so als externe Beobachterin, die da nur alle 2 bis 3 Wochen mal kurz vorbeischaut, ich hatte Anfang des Jahres das Gefühl, der Garten läuft richtig, richtig gut. Gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, so, also ist quasi der Garten so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil die Freizeit dazwischen kam? Oder gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, so, ich werde dem hier nicht mehr Herr und dann so die Lust verloren hast vielleicht ein bisschen?
Ich glaube, sowohl als auch. Also bei mir waren es dann auch die Schnecken, die über, da waren wir im Urlaub und eine Woche später war echt total viel weggefressen und ich hatte ja den Schneckenzaun mit der Hoffnung, da sind dann gar keine Schnecken drin und die Schnecken, die drin waren, waren natürlich auch trotz Schneckenzaun da und dann dadurch, dass das Gras ranwächst, das hätte man wahrscheinlich mehrmals die Woche wegschneiden müssen, dass keine neuen mehr reinkommen. Das war das eine und offensichtlich war es mir dann nicht mehr wichtig genug. Ich glaube, meine Ziele haben sich im Laufe des Sommers auch verändert. Für mich war der Garten von Anfang an auch so ein bisschen, ich brauche einen Ort, wo ich meinen Idealismus ausleben kann, um anderen zu zeigen, wie cool das Gärtnern ist. Und vielleicht ist es sogar dadurch, dass wir jetzt diesen Podcast haben, dass ich mir denke, naja, ich kann meinen Drang, die Begeisterung zu teilen, an dieser Stelle rauslassen kann. Und deswegen denke ich mir jetzt auch, der Garten ist cool, er ist, wie du sagst, wild. Ich finde ihn total schön, weil alles Mögliche blüht. Die Erde muss extrem nährstoffreich sein, weil die Pflanzen explodieren. Richtig viele Ringelblumen, Kornblumen, Kapuzinerkresse. Ja, also es ist ein Meer aus orange, blauen, weiß, gelben Blüten. Ja, finde ich schön. Und wir hatten tatsächlich, also am Anfang hatte ich gehofft, dass wir den Supermarkt ersetzen können, was natürlich nicht funktioniert hat. Aber wir haben doch, wenn man es mal in Summe betrachtet, ziemlich viel geerntet, was super funktioniert hat.
Also für einen Salat haben wir in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr einkaufen müssen, bis auf Gurken.
Ja, stimmt. Super haben Erbsen funktioniert. Da hatten wir ein paar Wochen, wo wir jeden Tag mehrere Hände voll Zuckerschoten aus dem Garten geholt haben. Wie du sagtest, Zwiebeln wachsen gut, dann haben die Schnecken größtenteils verschont.
Naja, alle Salate sind gut gewachsen.
Alle Salate.
Durch die Bank weg.
Ja. Auch der Asiasalat ganz am Anfang vom Jahr.
Die Bohnen sind auch gut gewachsen.
Mhm. Der Roggen.
Haben wir Roggen im Garten?
Kleinen Streifen
Roggen. Guck an.
Aus Nostalgiegründen. Ja, eins wollte ich noch sagen. Und zwar hat mich umgehauen die Malve. Mhm. Die haben wir auch ins Hochbeet gesetzt. Und das war, also so viel Schnecken auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Das waren, ich würde fast sagen, Tausende. Die haben einfach alles klein gemacht, außer die Malve. Mhm. Die muss irgendwas haben, wo Schnecken partout nicht rangehen. Maxi, du isst sie, glaube ich, nicht so gerne. Sie wird so ein bisschen schleimig, wenn man sie verkocht. Ich weiß, dass sie sehr, sehr gesund ist. Und jedes Mal, wenn ich durch den Garten laufe, esse ich so ein paar Blätter roh. Und ich finde die einfach super. Die ist verwandt mit der Okraschote. Okraschote ist ja auch so ein bisschen schleimig. Mhm. Also sehr, sehr gesund und für alle, die vielleicht gefrustet sind von Schnecken, das ist die Wunderpflanze, die alles überlebt. Wir haben auch sehr viel Saatgut, falls jemand für nächstes Jahr sich schon mal eindecken will, meldet euch gern bei uns.
Wie ist denn jetzt dein aktuelles Fazit zum Scheitern im Garten? Fühlt sich's für dich nach Scheitern an oder ist es einfach eine andere Prioritätensetzung gerade?
Nee, wie Scheitern fühlt sich's nicht an. Eher wie du gesagt hast, ich habe was draus gelernt. Am meisten habe ich, glaube ich, gelernt, dass ich, weil ich doch Anfang des Jahres und die Winterzeit ist ja auch immer so eine Zeit, wo man gerne plant, mir viel Gedanken gemacht habe, viel Zeit und auch so Herzensblut reingesteckt habe und weiß, der Garten wird nicht ewig dort bleiben. Das ist jetzt wieder so eine Übergangslösung. Er ist auf viel Ertrag ausgelegt und jetzt nicht auf super Permakultur-Ökosystem, weil es keinen Sinn macht, dort eine Totholzhecke oder Streuobstwiese oder irgendwelche großen Bauten anzulegen. Dass meine Sehnsucht eher noch stärker wird, irgendwo ein großes Grundstück zu haben, wo ich einfach weiß, da werde ich bleiben und da lohnt sich's auch, Zeit und Energie reinzustecken.
Aber was ich mich da frage, du hast ja vorhin gesagt, dass die Zeit einfach nicht da war. Wo soll sie denn dann künftig herkommen?
Ich glaube schon, dass die Zeit da gewesen wäre. Ich habe nur anders priorisiert. Aber ich habe noch eine Frage, die ich dir von Anfang an stellen wollte. Du warst Brandmanager und Marketingleiter bei verschiedenen Fahrradfirmen. Du bist Mountainbike World Cup gefahren. Und du hast eine eigene Marketingagentur. Bist du schon mal gescheitert?
Oft. Man könnte fast sagen, es liegt mir im Blut.
Scheiterst du gerne?
Nee, ich habe das Gefühl, dass mit jedem Mal Scheitern ich trotzdem 2 Meter vorgekommen bin.
Definier mal Scheitern für dich.
Naja, ich würde sagen, im ersten Moment ist Scheitern das Nicht-Erreichen der gesetzten Ziele. Und dann kann man mal mit sich selber ins Gericht gehen und überlegen, warum man gescheitert ist.
Wie fühlt es sich für dich an, zu scheitern?
Ich würde sagen, das kommt ganz auf die Umstände drauf an. Also ich finde, teilweise kann Scheitern was sehr Belebendes sein, weil es einen wach macht, weil das Kräfte freisetzt. Beispielsweise beim Mountainbiken ist Stürzen ja auch eine Form von Scheitern und der Körper schüttet Adrenalin aus, macht dich wach, hast auf einmal viel mehr Energie. Und wenn im besten Fall verstehst du den Fehler, den du gemacht hast, der zum Sturz geführt hat, und dann ist zum Beispiel beim Mountainbiken oder auch bei anderen Sportarten ganz wichtig, es dann nochmal zu machen und das Gelernte direkt umzusetzen. Ein großer Fehler ist häufig dann aus Angst vor dem erneuten Scheitern zu verharren und nicht mehr weiterzumachen und sich selbst der positiven neuen Erfahrung zu berauben.
Wenn wir das auf den Garten übertragen, nach einem gescheiterten Sommer sollten wir uns nicht entmutigen lassen und nächstes Jahr daraus lernen und nochmal probieren, wie es besser geht?
Nach dem gescheiterten Sommer ist vor dem erfolgreichen Sommer. Ich glaube, das trennt die Spreu vom Weizen, wer halt immer wieder aufstehen kann. Ein Boxer kann auch mal zu Boden gehen, aber solange er nicht K.O. angezählt wird, steht er wieder auf und macht weiter.
Gab es schon mal eine Situation, in der du gescheitert oder die sich für dich wie Scheitern angefühlt hat, wo es richtig unangenehm war?
Ja, eigentlich nur einmal. Also ich habe ja schon gesagt, Scheitern hat ja ganz viele Gesichter und zum Beispiel jetzt als Mountainbike-Fahrer ist Stürzen natürlich eine der schmerzhaftesten Formen des Scheiterns. Zumindest was den körperlichen Schmerz angeht. Scheitern kann ja auch ganz starken psychischen Schmerz auslösen. Aber was den körperlichen Schmerz angeht, kann ich mich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, an ein Rennen, an eine deutsche Meisterschaft erinnern, in der ich tatsächlich aus Übermut dann so schwer gestürzt bin, dass mir dieser Schmerz nicht mehr aus der Erinnerung herausgeht, weil ich mir da den Oberschenkel gebrochen habe, nachdem ich einen Sprung übersprungen habe, also zu schnell war. Mich habe auch tragen lassen vom Publikum, durch dessen Resonanz ich gehört habe, dass das wohl gerade ein ziemlich guter Lauf ist und war dann sehr motiviert, über diesen Sprung drüber zu gehen, war zu motiviert, habe da die Fähigkeit in dem Moment nicht gehabt, verloren, die Situation richtig einzuschätzen und mich selber und meine Fähigkeiten richtig einzuschätzen, bin also über diesen Sprung und weit über die Landung hinausgesprungen, hinter der Landung gelandet und da war der Einschlag so stark, dass das Vorderrad kollabiert ist, also alle Speichen aus dem Vorderrad herausgebrochen sind. Und dann hat mich das Bike quasi über den Lenker abgeworfen und gegen den Baum geschleudert. Und dabei habe ich mir den Oberschenkel gebrochen und trotz Fullface-Helm auch mehrere Knochen im Gesicht. Und das war einfach extrem schmerzhaft. Und nicht nur, dass es schmerzhaft war, die Rettungskräfte waren noch nicht in der Lage, mich da rauszuholen aus dem Wald. Also ich lag da über mehrere Stunden mit gebrochenen Oberschenkel und hatte einfach ein riesengroßes Glück, dass mein bester Freund auch Rennfahrer war und in genau dem Rennen direkt hinter mir gestartet ist und über den Rennabbruch dann verstanden hat, dass mir was passiert sein muss. Er dann die Strecke runtergerannt gekommen ist, mich gehalten hat, diese langen Stunden, die ich da lag. Und glücklicherweise sogar noch ein Arzt im Publikum war, der dann kam und tatsächlich das Bein wieder richtig positioniert hat, weil er Sorge hatte, dass ich verblute, also innerlich verblute, weil der Oberschenkelknochen so stark durchblutet ist. Und dann hat er quasi das Bein wieder in die richtige Stellung gebracht, hat mal mir ein Stöckchen in den Mund gelegt, sage ich so, erstmal ganz fest zubeißen. Er müsste jetzt mal kurz den Knochen auf Knochen drücken, dass das Blut nicht weiter austritt. Die Form von Scheitern ist mir in Erinnerung geblieben.
Boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur zuhöre. Jetzt hat Scheitern ja mehrere Komponenten, die körperliche und vielleicht auch die psychische, wie du es ja gerade schon erwähnt hast. Welche davon ist dir stärker in den Knochen stecken geblieben?
Tatsächlich gab es trotz vieler so schwerer Stürze, hatte ich beim Mountainbiken Gott sei Dank nie das Problem, dass sich da irgendeine Form von Gehemmtheit davon getragen habe. Die Psyche hat das immer ziemlich gut weggesteckt und ich glaube, das lag daran, dass ich beim Mountainbiken sehr früh schon die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz wichtig ist, nach dem Scheitern einen neuen Versuch zu wagen und eben eine positive Erfahrung zu machen, zu verstehen, was war falsch und es dann einfach anders zu machen. Weil ich durfte dann natürlich lange Zeit überhaupt nicht Mountainbike fahren, aber ich bin, glaube ich, 2 Jahre später war ich dann nochmal dort und bin den Sprung dann nochmal gesprungen und dann eben gemerkt, okay, geht. Und ich bin ihn ja auch vorher schon viele, viele Male gesprungen. Es war einfach dieser Übermut in dem Moment. Also da habe ich keine Beeinträchtigung mit davon genommen. Wie gesagt, ich glaube, der alles entscheidende Fakt war oder ist, dass als ich mit dem Sport angefangen habe, ich ganz früh gelernt habe, dass Stürzen dazugehört, dass Scheitern dazugehört. Und wir haben das Stürzen trainiert. Vielleicht ist das auch eine Form von sich mit Scheitern auseinanderzusetzen, sich dessen bewusst zu werden und eben immer bewusst sein, wenn es mal schief geht, dann gibt es dafür einen oder gewisse Umstände, die der Grund dafür sind. Und wenn ich diesen Grund verstehe und erschließe und es anders mache,
dann kann ich den vermeiden.
Hier habe ich eine neue Chance. Das heißt nicht, dass man deswegen nicht nochmal scheitert. Das heißt dann nicht, dass die Lösung, die man sich selbst erschließt, dann die richtige ist. Deswegen meinte ich vorhin, manchmal muss man oft scheitern, um ans Ziel zu kommen. Aber wichtig ist, dass man nicht liegen bleibt.
Um mal wieder den Bogen vielleicht zurückzuspannen. Du bist ja auch selbstständig und du hast gesagt, du bist sicherlich mehrfach im Leben gescheitert. Würdest du sagen, dass der Sport dir geholfen hat, mit Scheitern insgesamt im Leben besser umzugehen oder zu verstehen, dass Scheitern, du sagst ja gerade, gescheitert ist man nur, wenn man liegen bleibt, das auch quasi auf andere Lebensbereiche zu übertragen?
Ja, aber ich muss schon sagen, es ist schon auch schwer, weil ich gerade in der Selbstständigkeit schon Situationen erlebe, die ich in meinem Inneren dann als existenzbedrohend wahrnehme. Witzigerweise kann ein Mountainbike-Sturz ja gleichermaßen existenz- und lebensbedrohend sein und gab genügend Situationen, die ich im Moment des Stürzens als lebensbedrohlich wahrgenommen habe. Und die haben mich aber trotz allem nie psychisch so belastet, wie zum Beispiel eine schlechte oder ausbleibende Auftragslage in der Selbstständigkeit. Ich glaube da für mich zumindest zu erkennen, wenn ich mir selber beim Mountainbiken wehtue, dann betrifft es nur mich. Mhm. Gefühlt ist es aber so, wenn ich in meiner Selbstständigkeit scheitere, betrifft es ganz viele andere Menschen auch. Dass beispielsweise die Vermieter sind, denen man die Miete im schlimmsten Fall nicht bezahlen kann. Zum Glück ist es noch nicht so weit gekommen, was dann mir auch immer wieder gezeigt hat, dass es eben doch immer wieder weitergeht und diese innere Wahrnehmung oft viel dramatischer ist als die Realität. Und das ist dann auch ganz wichtig, dass man Menschen an seiner Seite hat, die einem da die Realität vor Augen führen. Aber eben, in meiner Selbstständigkeit erlebe ich Dinge als existenzbedrohend, wohingegen ich die lebensgefährliche Situation beim Mountainbiken überhaupt nicht bedrohlich empfinde.
Jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch. Du sagst, dein Empfinden ist dabei sehr wichtig. Hat das was mit dem Glauben an deine eigenen Fähigkeiten zu tun?
Ja, also glaube ich mit Sicherheit. Alles, was wir empfinden, ist geprägt durch unsere Erfahrungen. Mhm. Beim Mountainbiken habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich scheitern kann.
Mhm. Und dass das nichts an deinem Wert oder an deinem Können als Mountainbiker ändert.
Genau. Und dass ich danach einen neuen Versuch wagen kann und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein positives Erlebnis, positive Erfahrung, eine positive Prägung mitnehmen werde. Selbstständig bin ich jetzt seit 1,5 Jahren und ganz viele Dinge, die in der Selbstständigkeit wichtig sind, habe ich vorher nicht gelernt, nicht mit auf den Weg bekommen. Da fehlen mir also ganz, ganz viele Erfahrungen und mangels dieser Erfahrung fühlt es sich dann eben oft
nach Scheitern an.
So nach Scheitern an, so existenzbedrohend dann, ja.
Jetzt, um mal wieder kurz den Bogen zum Garten wiederzufinden. Für uns ist das Scheitern ja jetzt für beide in keiner Form existenzbedrohend. Ich nehme das aber trotzdem, merke, dass das eine psychische Komponente hat. Und zwar finde ich, dass Scheitern in unserer Gesellschaft sehr oft mit Scham behaftet ist, was ja ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Also die Tatsache, dass in meinem Garten jetzt nicht so viel Gemüse wächst, wie ich es mir erhoffe, beeinträchtigt mein Leben jetzt wenig. Die Tatsache, dass ich aber dachte und natürlich auch allen Menschen erzählt habe, dass ich es kann und das jetzt zugeben muss, ich bin gescheitert, das ist schon eine andere Komponente, die viel schwerer wiegt für mich als die Tatsache, dass hier jetzt weniger Zucchini wachsen, als ich mir das erhofft hatte.
Ja, ich glaube, dass es auch da viele Perspektiven gibt, aber zwei Perspektiven, die mir da ad hoc einfallen. Es gibt die Projekte, die uns selber am Herzen liegen. Und wenn wir in denen scheitern, fühlt es sich für uns umso schlimmer an. Auch in unserer Selbstwahrnehmung glauben wir, die Reaktionen im Außen werden viel dramatischer ausfallen, als sie wirklich sind, weil es ist ja nur uns selbst wichtig. Und dann gibt es aber natürlich auch Dinge im Leben, die gewissen gesellschaftlichen Konventionen unterliegen. Da gibt es natürlich dann auch diese Reaktionen, des Umfelds, der Außenwelt, die auf uns einwirken und die ein Scheitern auch verurteilen. Zu teilen ist das ja auch gar nicht so schlecht, weil das ein gewisses, wie soll ich sagen, ein gewisses regulierendes Organ ja auch ist, dass wir die Dinge gut machen und richtig machen. Und zum anderen muss man sagen, leben wir in Deutschland aber vielleicht auch in einer Gesellschaft, in der Scheitern besonders hart geahndet, getadelt, verurteilt wird, wohingegen in den USA Scheitern viel, viel mehr dazugehört.
Fail forward
und man besonders stolz ist auf diejenigen, die dreimal gescheitert und beim vierten Mal es aber doch geschafft haben.
Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, es gibt ein Herzensprojekt von mir, das begleitet mich schon lange. Und zwar war ich im Jahr 2019 in Neuseeland und bin vom nördlichen Ende der Nordinsel bis zum südlichen Ende der Südinsel gewandert. Und in der Zeit, weil ich teilweise auch über mehrere Tage in unberührter, wilden Natur unterwegs war, das hat mich so berührt, dass ich, als ich nach Hause gekommen bin, kam so der Drang, das in Worte zu fassen. Und dann habe ich ein Buch darüber geschrieben. Und das hat sich so richtig und so gut angefühlt. Und ich habe im erweiterten Bekanntenkreis, die hat eine Buchhandlung, die hat gemeint, sie findet das super, sie wird mir auf jeden Fall empfehlen, das verlegen zu lassen. Und dann fing echt eine Achterbahn der Gefühle an, von einem Verlag zum nächsten. Und dann hat es beim allerersten Verlag schon fast geklappt. Der hat Interesse, also ein großer, bekannter Verlag, hat gesagt, ja, cool, schick uns mal Unterlagen. Und dann ging es mit denen ein paar Mal hin und her. Und dann wurde über Punkte gesprochen, die haben am Ende gesagt, nee, können sie sich nicht vorstellen. Dann mit anderen Verlägen und dann habe ich es mal wieder auf die Seite gelegt und dann kam doch wieder eine Möglichkeit, die dann doch gescheitert ist. Und hat mich jedes Mal so verletzt, dass ich auch richtig wütend geworden bin. Zwischenzeitlich auch immer gedacht, okay, vielleicht ist noch nicht die Zeit dafür oder das entwickelt sich irgendwann und es wird die richtige Zeit dafür kommen. Aber jetzt nach über 5 Jahren einzusehen, naja, wahrscheinlich ist dieses Herzensprojekt einfach geplatzt, oder?
Ja, vielleicht ist es auch einfach nur noch nicht fertig.
Das habe ich mir so oft, habe ich mir versucht, mit genau diesem Satz Hoffnung zu machen. Jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte da keine Energie mehr reinstecken, weil es mich zu sehr verletzt hat.
Das Buch ist geschrieben, es ist nur nicht verlegt worden. Das sind ja zwei Paar Schuh. Dein Traum war es ja nicht, es verlegen zu lassen, sondern dein Traum war es ja, es zu schreiben, deine Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen. Und das hast du ja gemacht.
Habe ich gemacht, aber natürlich habe ich mir im Nachhinein gewünscht, dass es andere lesen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe was zu sagen. Aber vielleicht ist es gar nicht so gut. Das kam dann immer wieder auf. Vielleicht ist es einfach nicht gut genug.
Ich würde da einmal kurz einhaken, weil ich fand, dass es richtig schön war, was du gerade gesagt hast. Du hast das Gefühl, du hast was zu sagen. Und es hat damals schon angefangen. Jetzt hast du einen Podcast.
Vielleicht werde ich einen zusätzlichen Podcast starten und jeden Tag ein Kapitel vorlesen.
Ja, zum Beispiel. Das sind eben die wunderbaren Möglichkeiten, die wir in dieser digitalen Welt heutzutage haben.
Ganz spannend auch und vielleicht auch, also das zeigt einem ja auch, der Garten, das einfach zwischen März und Oktober verändert sich in diesem Garten so viel. Und auch unsere Träume müssen ja nicht statisch bleiben, sondern die dürfen mit uns wachsen und dürfen sich verändern und dürfen sich an die aktuellen Lebensbedingungen anpassen.
Und die dürfen sich auch auflösen.
Sie dürfen sich auch auflösen.
Jetzt hast du schon gesagt, dass bei Herzensprojekten zu scheitern besonders schmerzhaft ist. Ihr seid beide selbstständig, ihr habt beide euer Herzensprojekt in euren Lebensmittelpunkt gerückt, ihr macht eure Leidenschaft zum Beruf. Woher nehmt ihr den Mut, das Risiko zu scheitern in Kauf zu nehmen?
Naja, weil ich glaube, dass dieses Risiko auf sich zu nehmen, bedeutet im Umkehrschluss auch immer ganz, ganz viel Freiheit zu haben. Ich bin so frei, dass ich das für mich machen kann, dass ich dieses Risiko auf mich nehmen kann. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum ich in angestellten Verhältnissen mich vielleicht nicht so wohl gefühlt habe und den Weg in die Selbstständigkeit gesucht habe, weil ich gemerkt habe, dass man in sehr, sehr, nicht in allen, aber in vielen angestellten Verhältnissen nicht den Raum des Scheiterns zugestanden bekommt. Und dabei wäre der eigentlich für die Lernkurve unheimlich wichtig oder nicht wäre. Er ist für die Lernkurve unerlässlich. Wenn du vorwärts kommen willst, musst du zwangsläufig scheitern. Wenn du wissen willst, ob die Herdplatte heiß ist, musst du mal drauf gelangt haben, damit du weißt, wie es sich anfühlt.
Würdest du auch, so wie Lucia Hiemer in der letzten Folge gesagt hat, immer die Freiheit vor der Sicherheit wählen?
Ich würde es nicht pauschal mit einem Ja beantworten. Ich glaube, es ist immer eine Frage, für was man den Einsatz bringt. Sicherheit ist, Das ist ein sehr großer Von-Bis-Bereich, wenn es dann eben ums eigene Leben geht oder, glaube ich, was noch viel größere Tragweite hat, um das Leben der Liebsten. Deswegen meinte ich, also ein Scheitern in einer Selbstständigkeit, wo man eben vielleicht auch eine Verantwortung für die Familie trägt, das hat schon eine ganz andere Dimension, als wenn ich nur für mich selber scheitere.
Lari, woher nimmst du den Mut?
Bin mir nicht sicher, ob der Mut vielleicht von Naivität und Optimismus kaschiert wird. Ich glaube, Maxi sagt das gerade schon ganz richtig. In dem Moment, wo man nicht mehr nur für sich selbst, sondern vielleicht für eine Familie verantwortlich ist, würde ich vielleicht auch andere Entscheidungen treffen. Ich habe meine Ausbildung angefangen im Jahr 2008, glaube ich. Das war ein Jahr vor der großen Wirtschaftskrise 2009. Da war in einem Unternehmen, dem es vorher gut ging, auf einmal Kurzarbeit, Entlassungen nach Sozialplan. Ich weiß, dass die Leiterin unserer Personalabteilung, die sah einfach nur noch aus wie ein Schatten ihrer selbst, weil sie Leute entlassen musste, die seit, keine Ahnung, 30 Jahren in dem Unternehmen gearbeitet haben, aber halt einfach nach dem Plan die Ersten waren, die gehen mussten. Und das hat mich vielleicht so ein bisschen geprägt, dass diese in Deutschland so vermeintliche Sicherheit des Angestelltenverhältnisses einfach nicht existiert. Und was mich die Selbstständigkeit gelehrt hat, ist, dass wenn ich mich auf mich selbst verlassen kann, ich einfach eine größere Sicherheit habe, als wenn ich mich auf irgendwas verlasse, was im Außen stattfindet, weil sich das immer ändern kann. Solange ich bei mir bin und mich auf mein Wissen und Können verlassen kann, bin ich auch nichts unsicherer oder sicherer, als ich es in einer anderen Konstellation wäre. Also der berufliche Rahmen alleine ist nichts, was für mich Sicherheit oder Unsicherheit geben würde.
Habt ihr Tipps für Menschen, die vielleicht unzufrieden sind in ihrem Beruf, die ein Herzensprojekt haben, sich nicht sicher sind, ob sie sich trauen können, den Schritt zu wagen, es mal auszuprobieren?
Ich glaube, wir haben das ja in der ersten Folge schon gesagt, dass wir hier Selbstversorgung light machen. Und ich glaube, wenn man wirklich so dieses All-In gehen will, muss man auch die Persönlichkeit dafür sein und vielleicht sich auch vorher über die Konsequenzen bewusst sein. Also ich für meinen Teil weiß, dass ich mit sehr wenig Geld trotzdem meinen Lebensstandard halten kann. Wenn jemandem einfach das wichtig ist, dann ist vielleicht das nicht das Richtige, seinen gut bezahlten Job zu kündigen und sofort selbstständig zu werden. Aber man kann das schrittweise machen, wenn man das denn möchte und dann einfach sich reinfühlen. Und ja, nur weil es beim ersten Mal nicht klappt, so wie jetzt auch mit dem Garten, halt nicht aufhören. Wenn das mein Traum ist, dann muss ich vielleicht 2, 3, 5 Mal scheitern, bis ich dahin komme, wo ich sein will. Wenn ich nach dem ersten Mal aufhöre, dann bin ich gescheitert. Solange ich es immer weiter versuche, bin ich im Prozess.
Ich glaube, das Gleiche gilt aber auch für jede Form zum Beispiel eines Anstellungsverhältnisses. Also du kannst natürlich auch als Angestellter dein Glück finden. Also es wäre ja schlimm, wenn nicht. Vielleicht nur, wenn man es noch nicht getan hat, ist auch da die Frage, ob man eben den Mut aufbringt, mal was Neues zu probieren. Ob das einfach nur der Wechsel des Arbeitgebers ist oder vielleicht sogar was ganz Neues. Oder vielleicht ja sogar einfach sich trauen, in die Reflexion zu gehen und zu verstehen, wo denn der Frust und Unmut eigentlich herkommt. Und vielleicht ist es oft sind es kleine Stellschrauben im Alltag, die man stellen kann. Und plötzlich verändern sich die Dinge in eine ganz wunderbare Richtung.
Wenn man vielleicht in so einem relativ starren Angestelltenverhältnis ist, also in der Sicherheit, da hätte ich noch eine Buchempfehlung, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ist es von Elizabeth Gilbert. Das ist auch die Autorin von Eat, Pray, Love. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Big Magic, in dem sie sehr schön ihren Werdegang als Schriftstellerin beschreibt. Und da sagt sie, dass man seine Berufung nicht unbedingt im Beruf finden muss. Es gibt das Spektrum von bis, also ich muss nicht meinen Lebensunterhalt mit meinem Permakulturgarten verdienen, um Permakultur zu betreiben. Wenn das meine Berufung ist, kann ich trotzdem meinen 9-to-5-Job ausüben und meine Berufung im Garten finden. Ich muss nicht immer alles, wofür mein Herz schlägt, zu meinem Beruf machen. Und es ist vollkommen okay, einfach meinen Lebensunterhalt mit einem stupiden Job zu machen, den ich aushalten kann, aber der mich nicht groß erfüllt und meine Erfüllung in irgendwelchen anderen Projekten zu finden. Und das fand ich richtig schön.
Ich würde sogar noch weitergehen. Du gibst den Dingen einen Sinn. Und wenn du, wie du gerade gesagt hast, einen stupiden Job hast, aber darin den Sinn siehst, dass du durch diesen Job deine Familie ernähren kannst, dann ist das verdammt nochmal sehr sinnvoll.
Habt ihr Tipps, wenn jemand Angst davor hat, den Schmerz zu fühlen, den Scheitern mit sich bringt?
Wenn man scheitert, dann ist es vielleicht der erste Schritt, sich zu fragen, was genau tut mir denn daran jetzt gerade so weh? Vielleicht bereue ich, wie ich mich verhalten habe, dann kann ich mich anders verhalten. Oder ist das, was ich empfinde, eigentlich Scham? Und zwar die Scham vor dem, was andere Menschen über mich denken. Und man sollte einfach nicht so viel Zeit damit verbringen, sich zu überlegen, was andere Menschen über einen denken.
Was ich aus meiner Erfahrung noch hinzufügen kann, ist, manchmal ist die Angst vor dem Schmerz größer als den Schmerz. Oder ich nenne es jetzt mal Schmerz, ich sage einfach ein ungutes Gefühl. Ich will ein ungutes Gefühl vermeiden und tue etwas nicht, aber vielleicht ist das Gefühl ja gar nicht so schlimm, wenn ich es erstmal zulasse und sage, okay, ich scheitere jetzt Vollgas, ich habe ein Herzensprojekt und das funktioniert nicht. Und widerstehe der Versuchung, das einfach wegzudrücken und vielleicht sogar auf der körperlichen Ebene zu spüren, was im Körper regt sich oder wie fühlt sich das an? Ist das ein Kribbeln? Ist das ein Druck? Warum fühlt sich's unangenehm an? Und wenn man die Bewertung komplett rauslässt, dann habe ich bisher gemerkt, verfliegt es auch, da wandelt sich um in eine Entspannung, die dann damit reinkommt.
Ich glaube, dass man auch da unterscheiden muss, was das Scheitern für die jeweilige Person bedeutet, weil jemand, der seine Familie zum Beispiel nicht mehr ernähren kann, vielleicht sogar sich selbst nicht mehr ernähren kann, ja, da kannst du das Gefühl zulassen, wie du willst. Das ist einfach nur scheiße.
Bin ich voll und ganz bei dir. Zusätzlich denke ich, müssten wir jetzt unsere Psychologin fragen, die hier auch wohnt, dass es aber auch in solchen Fällen man sich selber nicht damit hilft, wenn man sich zusätzlich bestraft und verurteilt dafür?
Auf keinen Fall, ja, sicher nicht. Also sich selbst bestrafen bringt ja gar nichts. Es bringt auch nichts, in eine Opferrolle zu verfallen, sondern das Einzige, was etwas bringt, ist, es auszuhalten, den Schmerz wahrzunehmen, das Scheitern wahrzunehmen, weil nur wenn ich stehen bleibe, kann ich verstehen, was passiert ist.
Wie schon gesagt, wir wohnen hier mit einer Psychologin zusammen. In solchen Fällen, wo es tatsächlich an die Substanz geht, ist es sinnvoll, sich Hilfe zu suchen und sich beraten zu lassen und unterstützen zu lassen.
Und vor allem ganz wichtig, sich im Anschluss auch die nötige Zeit zu nehmen, um wieder zum einen wieder zu Kräften zu kommen. Und es ist auch ganz wichtig, nicht aus dem Affekt heraus, nicht aus einem, ich will mich beweisen oder ich muss es anderen beweisen heraus, gleich wieder in den Vollgasmodus zu schalten, weil in der Regel führt das dazu, dass man den Fehler wiederholt, dass man immer wieder dieselben Erlebnisse erlebt. Sondern es ist dann eben ganz wichtig, sich rauszunehmen, zum einen, um zu Kräften zu kommen und zum anderen, nur durch den Abstand kann ich eine andere Perspektive gewinnen und neue Erkenntnisse sammeln.
Huiuiui, jetzt sind wir aber über Leidenschaft beim Gärtnern ganz schön tief in psychologische Themen eingestiegen.
Ich habe noch einen Tipp. Wenn du das Gefühl hast zu scheitern, das ist ja meistens so, dass man es kommen sieht. Das ist ja in den seltensten Fällen so, dass es über Nacht kommt. Wenn du das Gefühl hast, dass es bergab geht, dann rede mit anderen Leuten darüber. Weil zum einen können einem andere neue Perspektiven eröffnen. Vielleicht, und wenn es nur die Perspektive ist, zu sehen, es ist alles gar nicht so schlimm, wie es sich anfühlt. Oder einfach eben, dass einem Hilfe angeboten wird. Man glaubt nicht, welch Wunder Gespräche wirken können, wenn man der Hilfe offen gegenüber ist und vor allem, wenn man Veränderungen offen gegenüber ist. Aber da, wo ein Wille, ist auch ein Weg. Immer. Immer schon gewesen. Und wird auch immer sein.
Das sind wunderschöne letzte Worte. Damit kommen wir zum Ende. Danke euch zwei für eure Offenheit, für euren Mut, eurer Leidenschaft nachzugehen, eure Herzensprojekte umzusetzen und vorwärts zu scheitern. Ja, fail forward.
Zwei Schritte vor, ein zurück, zwei wieder vor.
Das ist eine Postkarte, oder? Wo drauf steht Umfallen.
Umfallen ist auch ein Weg vorwärts. Ja.
Gut, und damit
Ade.
Und bis zum nächsten Mal.